Unser Titel, wie ihr seht, ist Outsider und Insider. Und wir wollen jetzt sozusagen aufholen, wo Klaus aufgehört hatte. Ich glaube, im Winter hat Klaus eine Predigtreihe über die Bergpredigt gegeben. Das ist Matthäus 5 bis 7. Und wir kehren zurück zu Matthäus Evangelium mit den nächsten Kapiteln 8 und 9, vielleicht bis ins 10. Am Ende von Kapitel 7 hören wir von der Wirkung der Bergprediger auf die ursprüngliche Zuhörer. Das war gerade vor unserer Lesung. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Sozusagen nicht wie die Pfarrer, sondern mit Vollmacht. Er gab nicht weiter, was anderen gesagt haben, sondern er sprach von seiner eigenen, mit seiner eigenen Autorität. Nun kommt er runter vom Berg. Und ich denke, es ist ein Runterkommen vom Berg in zwei Sinnen. Denn er kommt buchstäblich runter, aber er kommt auch so geistlich oder im übertragenen Sinn runter. Ihm begegnete im Tal der Realität dieser Welt leidende Menschen. Es ist ein Abstieg vielleicht vom Theoretischen zum Praktischen, von Worten auf dem Berg zu Taten im Tal. Aber die Taten, die jetzt folgen, sind eigentlich ebenso beeindruckend wie seine Worte vorher. Das will ich unter diese erste Überschrift nachgehen. Was beeindruckt? Es folgte eine Serie von drei Heilungswunden, von denen wir die ersten zwei anschauen wollen. Der Aussätzige, wir wissen nicht unter welcher Art, genau welche Art von Hautkrankheit er gelitten hat. Lepra ist eine der schlimmsten Formen von Aussatz. Und es wird so in den meisten englischen Versionen so übersetzt, dass es ein Leprakranke war. Also das griechische Wort kann unterschiedliche Arten von Hautkrankheit bedeuten. Ich weiß nicht, ob irgendwelche von euch einen Leprakranke gesehen haben. Ich habe einen gesehen, beim Arbeit gesehen, als wir in der Fidschi-Insel gewohnt haben als Kind. Und zwar, er war Künstler. Aber ihm fehlte bestimmte Teile vom Körper. Ein Arm war verwelkt und ich glaube, ein Arm hatte nur zwei Finger oder so. Aber er hat gepinselt, wunderbar gepinselt. Ich habe zu Hause ein Bild von ihm. Aber er musste zum Beispiel die Zähne benutzen, um die Pinsel zu halten. Er musste die Haare auf seinem Arm, mit diesem Haar konnte er bestimmte Eindrücke geben und so weiter. Aber es ist wirklich bei mir als Junge im Gedächtnis geblieben, dass er unschön aussah, muss man sagen. Es ist eine sehr unschöne Krankheit. Für die Anhänger der jüdischen Religion war es noch schlimmer. Leprakranken waren nicht nur unschön, sie galten auch als unrein. So ein Zitat von 3. Mose 13, 46. Oh, ich dachte, ich hatte einen. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Sie wurden also von der Gesellschaft ausgeschlossen und hatten keinen richtigen Kontakt mit anderen. Aber schaut mal, was hier passiert. Der Aussätzige glaubt. Er hat keinen Zweifel, dass Jesus ihn heilen kann. Er hat offensichtlich irgendwas von Jesus gehört, von dem, was er schon getan hat. Und er ist sicher. Die einzige Frage in seinem Kopf ist nicht, ob er kann, sondern ob er will. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus will und er wird geheilt. Und was ist es denn, was uns hier beeindruckt? Ich denke, es ist eine klare öffentliche Demonstration von seiner Macht. Macht über diese furchtbare Krankheit. Auch wenn er dem Mann sagt, er soll in der Öffentlichkeit darüber schweigen, ist es immerhin eine öffentliche Demonstration von der Macht Jesu. Das ist beeindruckend. Und dann kommen wir zum Hauptmann. Anders als der Aussätzige ist er wohl angesehen in der Gesellschaft. Aber als Vertreter der Besatzungsmacht, der Römer, war er bestimmt nicht von allen Juden gern gesehen. Und für sie galt er auch als ausgeschlossen, denn er war Heide. Das ist da hier gemeint als technisches Wort für alle Nichtjuden, die Heiden, Gentiles auf Englisch. Sie durften zum Beispiel, die Juden durften nicht am Tisch sitzen mit Heiden. Deswegen seht ihr die Titel von dieser Predigt, Outsider und Insider. Aussätziger und Römer, Nichtjuden, sind die Outsider. Aber so wie der Aussätzige, er glaubte. Und wie? Als Offizier verstand er Autorität. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Und so wie er sich in einer Hierarchie der Gewalt, Gewalt im Sinne von Autorität befindet, so war es, seiner Meinung nach, auch für Jesus. Er war davon überzeugt. Jesus stand auch in dieser Linie von, also oben auf dieser Hierarchie von Gewalt. Und deswegen, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und so wurde tatsächlich seinen Diener geheilt. Diesmal nicht nur ohne, dass Jesus ihn berührt, sondern ohne, dass Jesus überhaupt in Berührung mit ihm kommt. Jesus ist einfach nicht anwesend bei dieser Heilung. So noch eine beeindruckende Demonstration von seiner Macht und von seiner Vollmacht. Er hat nicht nur die Kraft, Heilung zu bewirken, er hat auch das Recht, die Autorität, diesbezüglich einen Befehl zu geben. In einem Brief gegen Ende des Neuen Testamentes, dem sogenannten Hebräerbrief, heißt es, Jesus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Er verfügt über dieselbe Macht wie damals. Er besitzt dasselbe Recht gestern, heute und in Ewigkeit. So können wir handeln wie die Beteiligten damals. Wir können ihn um Heilung bitten, für uns selbst, für anderen, in den Worten des Aussätzigen. Herr, wenn du willst, kannst du mich, kannst du meinen Freund reinmachen. Und wir können zuversichtlich sein, dass er antworten kann, ohne dass er überhaupt anwesend ist in seinem Körper. Und wenn ihr nichts anderes mitnimmt von dieser Predigt, dann nimmt das mit, dass Jesus derselbe ist, der diese Macht hat und diese Vollmacht hat. Denkt darüber nach und ihr könnt auch vielleicht über die Schwiegermutter von Petrus nachdenken, wie sie reagiert hat, als er sie geheilt hat. Sie stand auf und dienten ihm. So ein Bild für unsere Antwort auf Jesus Christus, wenn er uns heilt und neu macht. Ich habe das gesagt, weil was wir als nächstes anschauen, ist ein bisschen komplizierter. Ich möchte sagen, das reicht für manche vielleicht, alles klar. Aber ich möchte noch ein Stück weiter in diesem Text gehen. Ich denke, die damaligen Zuschauer waren ebenso beeindruckt wie wir. Aber ich denke auch, dass es einen Unterschied zwischen unserer und ihrer Reaktion gibt. Und diesem Unterschied will ich ein bisschen nachgehen. Was ist für uns als Zuhörer heute erstaunlich? Was hat die Zuschauer damals erstaunt. Also das ist der zweite Hauptüberschrift, was erstaunt. Erstmals uns heute. Ich denke, wir staunen vor allem über die Mittel, die er benutzt. Den ersten Kranken wird mittels seiner Hand geheilt. Er streckte die Hand aus und berührte ihn. Und was da auch erstaunlich ist, ist, dass er selbst nicht angesteckt wird. Das wäre die normale Folge gewesen. Lepra ist eine höchst ansteckende Krankheit. In Fiji könnte man die Ausbreitung leicht verhindern, indem man eine bestimmte Insel als Lepra-Insel verstanden hat und alle Lepra-Kranken an diesen Inseln, wo es auch Krankenhaus gab, in Quarantäne geschickt haben. Und so war das nach einigen Jahren ausgestorben, diese Krankheit. Sehr ansteckend. Aber Jesus berührte ihn, ohne angesteckt zu werden. Es ist, als ob der normale Prozess umgedreht wird. Statt dass die Krankheit vom Kranken auf den Gesunden übertragen wird, wird Gesundheit vom Gesunden auf den Kranken übertragen. Erstaunlich. Und beim zweiten heilt er mittels, man könnte sagen, mittels seiner Stimme, ohne überhaupt anwesend zu sein. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Das soll geschehen. Das sind die Mittel, die uns erstaunen, die er eingesetzt hat. Aber ich denke, für die Zuschauer damals gab es einen anderen Aspekt, der sie besonders aufgefallen ist. Wir gehen davon aus, dass die meisten in der Menschenmenge Juden waren. Und für sie trat Jesus hier ganz nah an eine Grenze, an eine religiösen Grenze. An eine Grenze, die im Gesetz von Mose festgelegt wurde, in der Heiligen Schrift. So stand es fest, wie ich zitiert hatte, dass man mit Aussätzigen keinen Kontakt haben sollte. Sie galten als unrein. Wenn man in Kontakt mit ihnen kam, wurde man selbst unrein. Egal, ob man auch krank wurde, man wurde religiös sozusagen unrein. Die Unreinheit vor Gott wird quasi übertragen. Es stand auch fest, dass man keinen Verkehr mit Andersgläubigen haben sollte. Man durfte das Haus eines Nichtjuden nicht betreten. Man durfte sich nicht mit ihm an den Tisch setzen. Für uns klingt das sehr intolerant. Aber es gab positive Gründe für diese Regelungen. Gottes Volk musste rein bleiben, damit sie ein Segen sein könnte für die ganze Menschheit und direkt, damit sie in Gottes Gegenwart treten konnten in den Tempel. Ja, vielleicht können wir Radioaktivität als Bild für Gottes Heiligkeit nehmen. Der normale Mensch kann sich nicht unbeschadet radioaktiven Material nähern. Er wird angesteckt. Nur im sicheren Schutzkleidung ist es möglich. Und auch dann nur mit großer Vorsicht. So ein bisschen ähnlich ist es mit der Heiligkeit Gottes. Nur wer rein ist oder gereinigt worden ist, kann unbeschadet in seine Gegenwart treten. Wir brauchen die Schutzkleidung, die weiße Roben, die Jesus uns gibt. Und sein Volk sollte so eine Art Verbildlichung für diese Realität sein. Für die nötige Reinheit, um Gott näher zu kommen. Also es gab gute Gründe für diese Gebote, auch wenn sie uns etwas fremd vorkommen. Und in seinem Umgang mit den beiden scheint Jesus diese Gebote nicht ganz ernst zu nehmen. Er tritt, wie gesagt, zumindest sehr nah an den Grenzen. Beim Aussätzigen schien er diese Grenze zu überqueren, indem er ihn berührt. Aber dann rudert er ein Stück zurück, indem er den Mann auffordert, ein anderes Gebot von Mose auszuführen, eine Art Reinheitsritual. Jesus aber sagte zu ihm, hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen, geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe dar, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Also, nah an die Grenze, aber nicht ganz über die Grenze. Beim Hauptmann überquert er zwar nicht körperlich eine Grenze, aber mit seinen Worten geht er schon über eine Grenze. Ich denke, empfindliche Juden hätten das sehr schwierig gefunden, was er da gesagt hatte. Sie verstanden sich als Gottes auserwählten Volk. Sie waren alle Nachkommen Abrahams und glaubten dadurch, einen festen Platz in Gottes Reich zu haben. Das hatte letztendlich Mose auch gelehrt. Aber nun scheint Jesus dieser Ansicht zu widersprechen. Sehen nochmal. Die Antwort des Hauptmanns erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen, also von außerhalb von Israel, und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches, also Juden, werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lauteres Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ich denke, für sie war das Erstaunliche hier sogar das Schockierende, dieses Infragestellen der überlieferten Gebote und Lehre von Mose. Und für die, die die Bergpredigt gehört hatten, muss es besonders verblüffend gewesen sein, denn er hatte in der Bergpredigt behauptet, er würde das Gesetz von Mose keineswegs auflösen. 5,17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Und Jesus sagt oft, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Hätte er heutzutage gelebt, hätte er vielleicht gesagt, die Outsider werden die Insider sein. Die Insider werden die Outsider sein. Und jetzt berührt er einen Unreinen, einen Outsider, und scheint darauf hinzudeuten, dass Mitgliedschaft im Volk Gottes nun anders geregelt wird, als Mose gesagt hatte. Wie sollten Sie das verstehen? Und wie sollten wir es verstehen? Sind seine Taten und Worte in Widerspruch zu dem, was er gerade gelehrt hat? Oder ist das, was er jetzt tut, im Einklang, wenn er sagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz außer Kraft zu setzen, sondern es zu erfüllen. Außer Kraft gesetzt oder erfüllt? Matthäus hilft uns, dieses Rätsel zu lösen. Am Ende von unserer Lesung, Vers 17, es ist, als ob Matthäus, der im Grunde schreibt, was passiert ist, beschreibt es, ob er plötzlich selbst das Mikro in die Hand nimmt und uns einen Hinweis gibt, wie wir alles zu deuten haben. Oder man, wenn man von einem Artikel denkt, das ist an diesem Punkt, wo ein Artikel nicht leicht zu verstanden ist. Und es gibt in Klammern Anmerkung der Redaktion und ein kleiner Hinweis, wie das zu verstehen ist. Ich denke, so ist dieses Zitat vom Propheten Jesaja in Vers 17. Eine Anmerkung von Matthias. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Wie hilft das dann, unser Rätsel zu lösen? Zunächst müssen wir einen kleinen Einblick in dieses Kapitel, in diesem Kapitel von Jesaja werfen, wo die Zitat herkommt. Diesmal habe ich so ein, das markiert. Es geht um eine Vorhersagung über eine Figur, die kommen würde. Das ist mehrere hundert Jahre vor Christus. Aber er hat vorhergesagt, dass ein gesalbten, von Gott gesalbten Mensch kommen würde, ein Messias-Figur. Er würde viel leiden, aber durch sein Leiden würde er den Mensch oder die ganze Menschheit aus seiner tiefsten Not befreien. Was ist denn diese tiefste Not? Es ist das Schuldsein vor Gott, die Folge der Sünde, die Folge des Aufstands gegen Gott von der Menschheit. Es ist diese Sünde, dieses Schuldsein vor Gott, das uns verhindert, in die Gegenwart Gottes zu treten. Und es geht in dieser Prophezeiung, in Jesaja Ende von 52 und dann in 53, um diese geistliche Not. Zum Beispiel, er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe, unsere Strafe für unsere Sünde, lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Jesus ist also diese Figur, dieser Gesalbte, der unsere Sünden auf sich nahm. Und er tat das am Kreuz, wo diese Prophezeiung erfüllt wurde. Und dadurch befreite er uns von dieser geistlichen Krankheit. Aber gerade bevor er von dieser geistlichen Krankheit spricht, kommt der Vers, den Matthias zitiert. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Was ist die Verbindung zwischen dieser geistlichen Krankheit, die Sünde und Schuld, und diese körperlichen Krankheiten wie Leprakrankheit und alles Mögliche? Ich denke, es gibt keine direkte und spezifische Verbindung, sondern eine indirekte und allgemeine. Es ist nicht so, dass jede einzige Sünde führt zu einer bestimmten Krankheit. Und wenn jemand krank ist, man kann zurückgehen und sagen, es ist wegen dieser Sünde. Das ist nur selten der Fall. Es ist aber der Fall, dass die Sünde als Ganze, die Sünde als diese geistliche Krankheit der Menschheit schon zu anderen Formen von Krankheit führt. Die menschliche Sünde ist es, die unsere Welt aus dem Ruder gebracht hat. Sie ist ein gebrochener, vom Plan und Absicht Gottes abgefallene Welt. Deswegen gibt es körperliche Krankheiten. Der Grund, warum es Böse in der Welt gibt, liegt daran, dass der Mensch sich gegen Gott erhoben hat. Und Krankheit ist ein Aspekt dieses Bösen. Vielleicht ist es leichter zu verstehen, wenn man rückwirkend denkt. Wenn ich persönlich nicht mehr sündigen würde, würde ich dann nie mehr krank? Nein, weil die Krankheit wäre immer noch in der Welt wegen der Sünde der Menschheit. Auch wenn ich persönlich die Sünde aufgegeben habe. Nicht möglich, aber stellen wir uns vor. Wenn aber die Sünde als Ganze abgeschafft wäre, es gibt keine Sünde mehr in der Welt, könnte ich dann noch krank werden? Nein. Denn Sünde ist die Ursache für Krankheit auf der tiefsten Ebene. Eine Welt ohne Sünde wäre dann eine Welt ohne Krankheit. Eigentlich die Welt, die uns am Ende der Zeiten versprochen ist. Und in diesem Sinn meint es Jesus hier, oder meint Matthias, Jesus hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Indem er die Sünde als Ganze auf sich genommen hat, nimmt er auch andere Krankheiten auch mit. Er ist die Lösung für alles. Es gibt also diese allgemeine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, warum erleben wir dies nicht in vollem Maße? Wenn er am Kreuz die Sünde auf sich genommen hat und auch unsere Leiden und unsere Krankheiten auf sich genommen und getragen hat, warum gibt es das noch? Und ich werde das versuchen, ganz kurz mit zwei Schlagzeilen sozusagen versuchen zusammenzufassen und zu zeigen. Erstmals, durch seinen Tod hat er es ermöglicht, dass die Sünde nicht mehr gegen uns steht. Durch seinen Tod am Kreuz ist es möglich, dass wir vergeben werden, dass wir gereinigt werden vom Blut Christi. Das ist ein Bild, das wir Christen benutzen. Das bedeutet, wir dürfen, Juden oder Nichtjuden, alle, die an Jesus Christus glauben, in die Gegenwart Gottes treten. Das ist gerade, was wir jetzt machen, in einem Gottesdienst. Gott hat versprochen, dabei zu sein. Und wir reinigen uns von unseren Sünden, indem wir das in Anspruch nehmen, was Jesus ermöglicht hat am Kreuz. Und zweitens, in seinem Dienst hat er es demonstriert, wie in diesen Fällen. Das sind Demonstrationen von seiner Macht und seiner Vollmacht. Die hilft uns zu sehen, dass er schon Gottes Sohn ist, dass er schon derjenige ist, der unsere Sünde auf sich nimmt. Die sind also Demonstrationen. Und bei seiner Rückkehr wird er alles vervollständigen. Erst dann erleben wir in vollem Maße, was es bedeutet, dass er unsere Leiden auf sich genommen hat, unsere Krankheit getragen hat. Erst dann ist die Sünde abgeschafft, sodass die Krankheit auch abgeschafft ist. Das bedeutet nicht, dass bis dann keine Heilung möglich ist. Es ist wohl möglich und es passiert oft, dass Gott eine Demonstration heute gibt, dass er die Vollmacht hat zu heilen. Und er ist barmherzig und oft heilt er. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, wir sollen diesen Hauptmann und diesen Aussätzigen als Vorbilder nehmen und so beten, wie sie gebetet haben. Er hat das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt, sondern in diesem Sinn hat er es erfüllt. Er zeigt, wo das hinläuft, dass wir rein werden können. Wir sollen beten und erwarten, dass er antwortet und erwarten, dass er weitere Demonstrationen von seiner Macht und Vollmacht gibt, auch für uns. Aber darauf können wir nie bestehen. Bis der Rückkehr Jesus liegt es in Gottes Hand, ob er eine weitere Demonstration gibt oder nicht. Und ich denke, nachhaltiger Glaube, reifer Glaube, lernt oder hat gelernt, in dieser Spannung zu leben zwischen Erwartung, einer heiligen Erwartung, dass Gott antwortet und Gott agiert in unserer Welt, dass Gott wirkt, dass Gott heilt, dass Gott unsere Gebete hört. Diese Erwartung sollen wir haben, aber das in einer Spannung mit der Geduld, weil wir vertrauen ihm, dass er erst am Ende der Zeiten alles vervollständigt, was er am Kreuz getan hat. Jesus kann unsere kleine Krankheiten, unsere körperliche Krankheiten heilen mit einem Wort, auch in seiner Abwesenheit. Aber viel wichtiger ist, dass er unsere geistliche Krankheit heilt. Dazu kommen wir sofort im Abendmahl. Aber ich bete kurz. Danke, Jesus, für das, was du am Kreuz ermöglicht hast. Wir waren alle geistig gesehen so unrein wie diese Leprakranken. So ausgeschlossen von deinem Volk wie der Hauptmann. Aber du hast es möglich gemacht, dass wir vergeben werden können, weil du unsere Sünde auf dich genommen hast. Wir danken dir dafür, wir preisen dich. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, so auf dich zu antworten, wie die Schwiegermutter von Petrus, als Jesus sie geheilt hat. Lass uns von diesem Gottesdienst weggehen und aufstehen und dir dienen in der kommenden Woche. Wir bitten dich, dass du uns dafür stärkst und zurüstest in dieser Zeit, wo wir an deinem Tod denken. Amen.